Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramlow. Zu Gast ist
Bettina Gauss, die politische Korrespondentin der Taz. Frau Gauss, schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich über die Einladung.
Frau Gauss, Sie haben heute in der Taz eine Kolumne geschrieben, Überschrift Was, wenn es tatsächlich knallt? Es geht um die Straße von Hormuz. Das ist natürlich eine schwierige außenpolitische Debatte. Es gibt da aber auch einen letzten Absatz. Da schreiben Sie, lustig ist an dieser Situation nichts, richtig? Und dann geht es weiter, naja, fast nichts. Was sich in Berlin abgespielt hat, das war schon komisch. Was genau meinen Sie?
Naja, also Frau Merkel ist jetzt mal für eine kurze Zeit im Urlaub und plötzlich stehen die Leute Schlange, die die Richtlinienkompetenz für sich beanspruchen. Also es hat sich geäußert, offenbar noch nicht in voller Sachkenntnis der Lage, zunächst die Verteidigungsministerin zum Thema, dann der Außenminister. Das ist ja alles irgendwie noch Sinn und Zweck gerichtet und plötzlich kommt der Finanzminister um die Ecke. Und spontan habe ich gedacht, was hat denn der Olaf Scholz damit jetzt zu tun? Dachte ich, ach ja, er ist ja Vizekanzler. Und mein Eindruck war schon, in diesem Vakuum, das die SPD hat, nutzt er die Gelegenheit, sich zu positionieren und vielleicht doch zu sagen, ich bin der starke Mann für den nächsten Wahlkampf, wann immer er stattfindet. Das fand ich, ja, wenn ich nett bin, fand ich es lustig.
Gut, dann bleiben wir dabei, dass Sie nett waren und es lustig fanden. Wir werden im Laufe der kommenden Stunde natürlich dann auch über den ernsten Teil Ihrer Kolumnen sprechen, über die Straße von Hormuz und auch ein Stück weit zurückschauen, was in dieser Woche wichtig gewesen ist. Frau Gauss, in Moskau wird erwartet, dass es heute zu neuen Protesten kommen wird. Am vergangenen Wochenende sind mehr als 1000 Demonstranten festgenommen worden. Sie haben protestiert dagegen, dass bei der bevorstehenden Stadtratswahl, also einer Kommunalwahl im September, einige unabhängige Kandidaten nicht auf der Liste stehen werden. Der Bürgermeister rechtfertigt das Demonstrationsverbot heute wieder. Da hören wir mal rein.
Ich muss sagen, dass viele Участники беспорядков
Ich muss sagen, dass viele Unruhestifter nichts mit Moskau und den Wahlen zu tun haben. Diese Leute verstoßen gegen die Gesetze. Sie wollen die Macht stürzen. Wir hatten jetzt vorgeschlagen, eine Demonstration am Sacharow-Prospekt abzuhalten, wie am 20. Juli. Aber das wollten die Veranstalter nicht. Sie bereiten eine neue Provokation vor.
Ist das für Sie auch eine Provokation, was da passiert in Moskau?
Es ist ein Machtkampf, das kann man, glaube ich, gar nicht bestreiten. Und die Opposition in Russland wird seit langem unterdrückt, das wissen wir. Wir wissen, dass Putin nach innen mit diktatorischen Maßnahmen regiert. Nur die Moskauer Kommunalwahlen waren bisher ein bisschen unterhalb des Radars. Das heißt, es ging stärker darum, wirkliche Regimekritiker auf nationaler Ebene mundtot zu machen, also auch die sogenannte Opposition ist ja an sich linientreu auf nationaler Ebene. Die Tatsache, dass es jetzt anfängt, dass dieser Machtkampf auf kommunalpolitischer Ebene stattfindet, ist ein Hinweis darauf, dass der Machtkampf auch für die Zeit nach Putin, obwohl das noch 5 Jahre hin ist, begonnen hat. Weil jetzt bringen sich halt Leute in Stellung und das Regime reagiert mit brutaler Härte. Sie haben ja auch nicht nur die Leute festgenommen, sondern ein paar eben als sogenannte Rädelsführer dingfest gemacht und denen drohen jahrelange Haftstrafen.
Ja, bis zu 15 Jahre.
Eben. Und das heißt, es ist wirklich ein Versuch, die Leute zu unterdrücken. Und ich kann nachvollziehen, dass die nicht sich jetzt vorgeben lassen wollen, wann sie demonstrieren dürfen oder wann sie nicht demonstrieren dürfen. Ich weiß nicht, ich kann nicht einschätzen, wie das ausgeht.
Aber Sie haben gesagt, das ist im Endeffekt schon ein Symptom dafür, dass es darum geht, was irgendwann einmal nach Wladimir Putin passieren wird.
Wir haben uns ja alle, also jedenfalls ich und ich glaube, es geht vielen Leuten so, haben uns ja so dran gewöhnt, dass Putin ewig ist. Und da wir uns auch dran gewöhnt haben, dass Russland eine Diktatur ist, kann man sich gar nicht vorstellen, dass das irgendwann mal aufhört. Aber wenn es nicht eine weitere Verfassungsänderung gibt, dann ist 2024 wirklich Schluss. Und gerade in einem so starren, mächtigen Apparat, wie er in Moskau herrscht, ist es nicht einfach, sich in Stellung zu bringen. Und ist natürlich die Frage, wer dagegen wen kandidiert und unter welchen Voraussetzungen, eben schon 5 Jahre vorher von großer Bedeutung. Und es ist ja auch bekannt, dass also die Opposition in Russland sehr tapfer immer wieder versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Bisher mit magerem Erfolg, was an den Umständen liegt. Auch wir im Westen gucken uns das immer mal wieder an, aber es gibt durchaus Staaten, wo wir solidarischer sind mit der Opposition als gerade Russland.
Finden Sie tatsächlich? Ich finde, die zumindest rhetorische Solidarität ist doch sehr stark.
Die rhetorische Solidarität, ja, das kostet uns ja auch nichts.
Ja, gut, die Frage ist natürlich, was kann man unabhängig davon
weiter tun? Die Frage ist, was kann man tun? Also ich meine, ich wäre ja auch nicht für eine weitere Eskalation. Das macht ja die Sache so schwierig. Hm. Ich glaube ja, dass unabhängig davon, es bedeutet keine Rechtfertigung der Politik von Putin, wenn man trotzdem versucht, den Gesprächsfaden zu Moskau nicht abreißen zu lassen. Das heißt, ich wäre jetzt auch nicht dafür, dass der Westen, was weiß ich, mit großen Geldern oder sonst was die russische Opposition unterstützt. Aber es gibt schon auch Stimmen, die sagen, ihr nehmt ja nur Putin zur Kenntnis. Ihr nehmt das, was sich in der Zivilgesellschaft tut, nicht hinreichend zur Kenntnis, außer es kracht. Hm. Ich halte diesen Vorwurf nicht für völlig unberechtigt.
Aber natürlich muss man dann schauen, was Sie gerade gesagt haben. Darüber werden wir auch später noch diskutieren. Ich stelle jetzt mal die schwierige Frage, die man sich dann natürlich stellt. Was ist der Preis, den man bezahlen würde, politisch gesehen, wenn man jetzt die Opposition unterstützt? Man braucht ja die Regierung Putin tatsächlich als Partner auf vielen internationalen Konfliktfeldern.
Das ist genau der Punkt. Das ist ja auch das, was ich eben sagte. Ja. Also ich sagte, ich halte es für eine Priorität, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen.
Und das ist dann eben zu Kosten dieser Demonstrierenden.
Genau. Das ist aber ja an sich gerade im ost-westlichen Verhältnis keine ganz neue Dimension. Das kennen wir auch von früher. Und ich halte es für richtig. Es ist schrecklich, aber es ist unvermeidlich, denke ich, wenn man nicht eine Eskalation der Spannungen bis hin zu wirklichen Gefahren im Verhältnis zwischen Ost und West weiter riskieren möchte.
Jetzt haben Sie das gerade schon eingangs auch erwähnt, dass wir ja im Endeffekt Russland vermeintlich nur noch unter Wladimir Putin kennen. Und natürlich auch, wenn Sie sagen, es gibt einen Machtkampf, dass wir überhaupt nicht so wirklich sehen, dass etwas hinter Putin tatsächlich existiert in Russland, oder? Wir schauen ja immer nur auf die Führungsfiguren in einem Staat und dass die natürlich alleine nicht das Sagen haben, das geht oft unter.
Das ist richtig.
In unserer personalisierten Zeit.
Das ist richtig, ja, und auch sonst. Also man reduziert es schon, das war ja selbst zu Zeiten des Kalten Krieges so, dass die Kreml-Astrologen zwar sehr genau registriert haben, wer in der zweiten oder dritten Reihe sich wozu geäußert hat, aber man eben wirklich dafür die Fachleute hatte. Das gilt jetzt auch für dieses Thema. Und ich werde jetzt auch nicht anfangen, mich als Expertin für Russland aufzuschwingen. Das bin ich nicht. Ich verfolge dieses Thema natürlich, weil ich mich mit Außenpolitik beschäftige. Aber auch ich habe von der Nomenklatura in Russland nicht viel Ahnung.
Ehrliche Ansage von Bettina Gauss heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Bettina Gauss ist bei uns, die politische Korrespondentin der Taz. Und Frau Gauss, wenn wir auf die Außenpolitik schauen, dann war diese Woche geprägt von der Frage, wie kann Sicherheit im Golf hergestellt werden und vor allem durch wen? Wie können Tanker geschützt werden an der Straße von Hormuz? Die USA wollen, dass die Bundesregierung ihnen dabei hilft. Das hier war die Antwort von Bundesaußenminister Heiko Maas.
An der von der USA vorgestellten und geplanten Seemission wird sich die Bundesregierung nicht beteiligen. Wir halten die Strategie des maximalen Druckes für falsch. Wir wollen keine militärische Eskalation. Wir werden weiterhin auf Diplomatie setzen.
Ist die Absage richtig, Frau Gauss?
Diese Absage halte ich für richtig. Die Frage ist ja, was stattdessen sein könnte. Also ins Spiel gebracht wurde eine europäische Mission. Das klingt so nett und friedlich. Aber das Problem bei allen Militärinterventionen ist ja, was passiert, wenn es schief geht. Und unterstellt, die USA werden ja dann trotzdem in der Region unterwegs sein. Übrigens muss man in Klammern auch mal sagen, diese ausdrückliche Bitte an Deutschland hat natürlich einen hohen Symbolwert. Auch die Zurückweisung hat einen hohen Symbolwert, denn als bedeutende Seestreitkraft sind wir ja bisher nicht so richtig in Erscheinung getreten. Gut, aber das mal beiseite gelassen. Also was ist denn, wenn die USA aus Sicht der friedlichen und netten Europäer auf eine reale oder vermeintliche Provokation Teherans überreagieren? Was machen wir denn dann?
Wenn die Europäer daneben her auch
Frachtschiffe schützen. Also lassen wir es geschehen, fallen wir dem Verbündeten, was ich mir nicht vorstellen kann, in den Arm? Und falls ja, auf welche Rechtsgrundlage? Also da ist ja alles offen. Und was ich wirklich betrüblich und alarmierend finde, ist, dass das Wort Vereinte Nationen bei der ganzen Debatte überhaupt nicht mehr auftaucht. Ich weiß, das hört sich naiv an. Inzwischen hat sich das so durchgesetzt, zu sagen, naja, die UNO ist doch ein sich selbst lähmendes Instrument. Das kriegt man doch im Sicherheitsrat nicht durch.
Da funktioniert eh nichts.
Es ist wahr, dass es im Moment wahrscheinlich nicht möglich wäre, eine Zustimmung oder wenigstens Durchwinken im Sicherheitsrat zu erzielen. Nur, es hat sich unter den Vernünftigeren ja herumgesprochen, dass man auch die ganze Aktion eigentlich nicht machen kann, ohne mit Russland zu einem Einverständnis zu gelangen. Und das zu sagen bedeutet nicht, die, wie ich finde, menschenverachtende Politik Moskaus in der Region zu billigen. Aber man will ja, wenn man bei Verstand ist, eine Eskalation bis hin zu einem Konflikt, offen ausgetragenen Konflikt der Weltmächte unbedingt vermeiden. Das heißt, Diplomatie bedeutet eben auch, mit Leuten im Gespräch zu bleiben, mit denen man privat nicht mal einen Kaffee trinken möchte. Und die Tatsache, dass die UNO, die Vereinten Nationen, die ich da zum Schutz ziviler Handelsschiffe, zum Schutz einer Handelsstraße für das einzig richtige Instrument hielte, die ist nicht mal in der Diskussion.
Das beschreiben Sie heute in Ihrer Kolumne in der Taz und jetzt haben Sie gerade schon Russland angesprochen und die russische Rolle und welche Rolle die UNO dabei spielen könnte. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, an die russische Rolle habe ich die ganze Woche ehrlich gesagt nie gedacht, wenn es da um die Lage in der Meerenge von Hormuz geht.
Naja, aber es liegt ja eigentlich auf der Hand. Also ich meine, Russland hat Interessen in der Region.
Ja.
Russland ist ein Verbündeter des syrischen Diktators Assad. Der wiederum hat freundliche Beziehungen zum Iran. Das hängt ja alles mit dem Ganzen zusammen. Das heißt auch die Tatsache, deswegen natürlich sind die Vereinigten Staaten, das zeigt sich ja, und ist auch Europa in keiner so starken Position gegenüber Teheran, wie Falken das glauben mögen. Übrigens finde ich ganz interessant, dass nach meinem Eindruck auch Donald Trump bei allen säbelrasselnden Bemerkungen, nach allem, was man aus Washington hört, ist sein Interesse daran, eine militärische Konfrontation zu riskieren, äußerst gering. Weil die Frage ist ja immer, wenn es erstmal knallt, wie kommt man dann von der Eskalationsstufe wieder runter? Und die Vorstellung, dass man eine so bedeutende Macht wie Russland bei der Frage nicht konsultiert, die vitale Interessen in der Region haben und zu glauben, sie hielten einfach still, das halte ich schlicht für naiv.
Aber glauben Sie denn, dass eine UNO-Mission, wenn sie denn zustande kommen würde, wenn der Sicherheitsrat sich da in irgendeiner Form einigen könnte, dass das in der Region für Ruhe sorgen könnte? Weil der Grundkonflikt, der besteht ja weiterhin, zumindest so wie er jetzt zugespitzt worden ist, zwischen den USA und dem Iran.
Also ich bin überhaupt nicht optimistisch, weil wie gesagt, im Moment redet ja außer mir keiner über die UNO. Also die findet ja nicht statt, ja, in dieser Debatte. Aber ein UN-Mandat hat klare Regeln. Egal wo und egal wie. Ein UN-Mandat hat, sich klaren völkerrechtlichen Normen zu unterwerfen. Das macht es ein kleines bisschen leichter. Ich sage nicht, dass es dann einfach ist, aber an sich mit solchen Missionen, es gibt auch UNO-Missionen, die ich in der Vergangenheit für falsch gehalten habe, aber gerade mit dem Schutz von Handelswegen oder dem Schutz von Zivilisten in im Prinzip befriedeten Regionen, haben wir mit der UNO und mit Einsätzen ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube, dass das die UNO leisten könnte. Und wie gesagt, das Regelwerk, der Rahmen, innerhalb dessen es stattfände, wäre sehr viel klarer. Nur, ich rede hier, es ist eine völlige Illusion. Es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass auch nur der Versuch unternommen werden wird.
Bettina Gauss, ist also, was ist das dann? Vorsichtig, optimistisch, dass die UNO etwas lösen könnte, aber pessimistisch, dass es funktioniert? Ist das ein Satz, der das zusammenfasst?
So ungefähr. Pessimistisch, dass sich jemand ernsthaft darum bemüht.
Das sagt sie hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur heute Mittag. Frau Gauss, heute macht sich ein neues Rettungsschiff auf den Weg Richtung Libyen, ist im Mittelmeer unterwegs. Ein Schiff von der Hilfsorganisation SOS Mediterranee. Und Ärzte ohne Grenzen. Es sind aber schon zwei Rettungsschiffe gerade wieder mit Flüchtlingen und Migranten besetzt. Die werden blockiert, die können nicht an Land gehen. Wenn jetzt dieses dritte Schiff mitmacht bei der privaten Seenotrettung, für wen ist das eigentlich unangenehmer? Für die italienische Regierung oder für die Europäische Union?
Ich finde es für alle Beteiligten, also die von Ihnen angesprochenen, ja, Beteiligten, nicht die Retter, eine wirkliche Schande. Also es ist ungeheuerlich, dass wir einfach zugucken, wie Leute im Mittelmeer ertrinken. Es ist ja so, dass eigentlich es gar keine Alternative gibt zur privaten Seenotrettung, weil die Staaten tun es ja nicht. Und ich finde auch, es gibt wenig Themen, bei denen in solch zynischer Weise über die Problematik gesprochen wird. Also ich habe jetzt vergessen, wer es gesagt hat, von einem Taxidienst gesprochen hat zwischen libyscher Küste und Europa. Auf die Idee muss man mal kommen.
Also, war das wenn nicht man Hans-Georg einfach Maaßen?
Nein, ich will jetzt niemanden, ja, ich habe einen anderen Verdacht, aber ich will jetzt da niemanden in Verruf bringen, wenn das nicht gewesen ist.
Der Ausspruch ist auf jeden Fall in der Welt.
Der Ausspruch ist in der Welt. Und natürlich ist der Wunsch sehr vieler Leute, auch Leuten, auch Klimaflüchtlingen, man muss es sehen, wie es ist, nach Europa zu kommen, eine politische Herausforderung. Aber man kann doch deswegen nicht einfach Leute absaufen lassen im Wortsinne. Und es ist ja auch nicht wahr. Diese gängige und bequeme Argumentation, ja, aber wenn sie gerettet werden, dann bedient man doch das Geschäft der Schleuser und Schlepper und nur dann machen sich die Leute auf den Weg. Das ist schlicht nicht wahr.
Ja.
Wenn es keine Seenotrettung gibt, machen sich genauso viele Leute auf den Weg wie mit Seenotrettung, aber es ertrinken mehr. Und die Organisation für Migration hat jetzt festgestellt, das Risiko in diesem Jahr für einen Flüchtling zu ertrinken, ist 4-mal höher als im letzten Jahr gewesen. Also dieses, wenn dieses keine Schande ist für Europa, dann weiß ich nicht, wo der Begriff Schande angemessen ist.
Ich kann multitasking. Ich habe Ihnen zugehört und habe nebenbei nochmal geschaut nach dem Taxidienst. Das war tatsächlich Matteo Salvini. Das war Ende letzten Jahres, gingen da die Meldungen rum. Er hat damals gesagt, er beschuldigt die Betreiber der privaten Seenotrettung, also einen Taxidienst für Migranten zu betreiben. Das war nicht Hans-Georg Maaßen. Aber der italienische Innenminister, so absurd das klingt, er profitiert ja eigentlich von dieser Situation. Was ich mich immer frage, will er eigentlich überhaupt eine Lösung? Weil solange die Situation so ist, wie sie ist, solange sie so schrecklich ist, das nützt ihm ja tatsächlich auch innenpolitisch.
Politisch meinen Sie, ja. Wobei ich das Gefühl habe, gerade bei Populisten, und so kann man ihn nennen, und Rechtspopulisten, denen nützt alles was. Also ich meine, der Punkt ist, wenn man sich anguckt, was für einen Zulauf die AfD hierzulande hat, es kommen fast keine Migranten im Moment nach Deutschland und trotzdem reicht das Migrationsthema immer noch, um die Leute, einen bestimmten Prozentsatz der Leute, auf die Zinnen zu treiben. Nur, ich möchte mich gar nicht so sehr, Sie haben völlig recht, aber ich will mich in diesem Kontext gar nicht so sehr auf die Debatte einlassen, was nutzt und was schadet, sondern in der Tat,
was hilft,
müssen, ja, und es ist zwingend erforderlich, es ist ja verständlich, ohne damit Herrn Salvini das Wort reden zu wollen, aber dass auch durch die Dublin-Regelung man tatsächlich die Anrainerstaaten am Mittelmeer damit allein gelassen hat und wir saßen da relativ bequem und bis dann in der Tat 2015 sehr viele Migranten gekommen sind. Aber bis dahin haben wir irgendwie so getan, als beträfe es uns nicht. Und ich finde es ja erfreulich, dass es zumindest erste zaghafte Ansätze gibt, zu sagen, man verteilt Flüchtlinge, Geflüchtete auf verschiedene Staaten, selbst wenn nicht die ganze EU sich beteiligt. Nur das Tempo oder die Langsamkeit, in der sich dieses vollzieht, während gleichzeitig wirklich die Leute im Mittelmeer ertrinken, die finde ich beschämend.
Das heißt aber zum Beispiel, ein Land wie Deutschland müsste offensiv damit umgehen, zum Beispiel eine eigene Seerettungsmission mit anderen Willigen auf die Beine zu stellen, weil es kann ja eigentlich auch nicht sein, dass es dauerhaft auf ein paar privaten Schiffen ankommt, dass tausende Menschen nicht ertrinken.
Ich bin Ihrer Meinung, dass es nicht allein der privaten Seenotrettung überlassen bleiben muss, ob sich Deutschland jetzt mit Schiffen beteiligen muss oder ob dieses Staaten tun können, die noch besser dafür ausgestattet sind als Deutschland, ist, das halte ich für eine technische Frage. Mhm. Die Frage, ob, dass man prinzipiell sich darauf verständigt, das ist Aufgabe der Europäischen Union, dass man sich prinzipiell darauf verständigt, Geflüchtete auf verschiedene europäische Staaten zu verteilen und dass man wegkommt von dieser Idee, ja, wir retten sie, aber wir müssen sie nach Libyen zurückbringen, wo die Leute unter grauenerregenden, dem Völkerrecht widersprechenden Bedingungen in Lagern gefangen gehalten sind. Nicht alle, muss man sagen. Es gibt auch Migranten, die seit langem in Libyen leben und gar nicht unbedingt nach Europa wollen. Aber die Zustände in diesen Lagern ist so, dass weder die Genfer Konvention noch das Völkerrecht in irgendeiner Weise erlauben, sie nach Libyen zurückzubringen. Und auch diesen Vorschlag, ja, wir retten sie und schaffen sie dann nach Libyen zurück, der muss endlich vom Tisch. Er ist völkerrechtswidrig.
Bettina Gauss ist nach wie vor bei uns heute Mittag, die politische Korrespondentin der Taz. Und jetzt, Frau Gauss, müssen wir über das mutmaßlich schlimmste Thema dieser Woche sprechen. Wir haben gerade über das Ertrinken von Menschen im Mittelmeer gesprochen. Das ist eine regelmäßige Katastrophe. Trotzdem, das, was am Montag passiert ist, hat natürlich nochmal für ein ganz anderes Entsetzen, für Trauer, aber auch für viel Wut gesorgt. Ich spreche natürlich davon, dass am Montag ein 40-Jähriger eine Mutter und ihren 8-jährigen Sohn vor einen einfahrenden Zug gestoßen hat in Frankfurt. Die Mutter konnte sich retten. Das 8 Jahre alte Kind ist gestorben. Wir haben seitdem wieder eine wirklich emotionale, aber auch in Teilen sehr wütende Debatte gehabt über die Herkunft des Mannes. Es ist ein Eritreer, er lebt seit vielen Jahren in der Schweiz. Er war dort, nach allem, was man bisher weiß, gut integriert. Die Debatte über die Herkunft des Mannes, ist die notwendig?
Nein, die ist halt für völlig überflüssig. Wobei ich auch die Herkunft dieses Mannes nicht zwanghaft verschweigen möchte. Also es gibt da ja sehr präzise Regeln, auch medienrechtlich, wann werden Herkunftsländer genannt und wann nicht. Mich hat an der Debatte etwas anderes bedrückt. Also ich lasse mal diese bewusst ausländerfeindlichen Dinge, wie sie von der AfD kamen, beiseite. Ich fände es insgesamt erfreulich. Wir alle könnten, wenn so etwas sich ereignet, mal tief Luft holen und die Ermittlungsbehörden ihre Arbeit tun lassen. Die Bild-Zeitung hat sich überboten mit Mord, mit Killer, mit brutaler Mord. Auch der Innenminister definierte, es sei eine brutale Mordtat. Zu dem Zeitpunkt war praktisch nichts bekannt. Inzwischen mehren sich die, und man muss auch darauf hinweisen, noch immer ist es nicht so, dass die Bild-Zeitung oder der Innenminister ein Urteil fällen, sondern das obliegt bei uns Gerichten. Inzwischen mehren sich Hinweise, ich werde hier keine Ferndiagnose machen, aber es mehren sich Hinweise, dass dieser Mann unter Verfolgungswahn gelitten haben könnte, möglicherweise parapsychotisch. Das ist schrecklich und das macht den Tod dieses Kindes nicht weniger furchtbar. Nur das ist dann kein Mord. Was ist eigentlich aus dem schönen Wort Tat und Täter, was ein neutrales Wort ist, geblieben? Das Wort Killer finde ich vollkommen unangemessen. Wie gesagt, einfach einmal Luft holen und die Ermittler ihre Arbeit tun lassen, wäre schon schön, bevor man anfängt mit Schuldzuweisungen, von denen man überhaupt keine Ahnung hat, ob sie sich halten lassen.
Aber das ist natürlich nicht die menschliche Natur. Jetzt klingen Sie schon sehr, sehr pragmatisch, wenn ich das so sagen darf. Weil in dem Sinne, der Junge ist auf die Gleise geschubst worden.
Das kann Totschlag sein, das kann Mord sein, das kann eine Tat sein, die von jemandem, der geistig nicht zurechnungsfähig gewesen ist, begangen wurde. Und es ist nicht so. Ich rede nicht davon, was die Leute abends am Biertisch sagen. Das finde ich in Ordnung. Aber ich finde, da gibt es eine medienpolitische und eine politische Verantwortung. Mhm. Und ich fand die Sprache in dem Zusammenhang menschenverachtend und rechtsstaatsverletzend. Und es geht mir überhaupt nicht darum, den Täter in Schutz zu nehmen. Aber ich finde auch die Reaktionen, die Horst Seehofer gezeigt hat, reinen Populismus. Allein die Vorstellung, man könne, natürlich ist das furchtbar und natürlich werden wir alle jetzt noch mal einen Schritt weiter zurücktreten an Gleisen und uns umgucken, ob irgendjemand verwirrt oder aggressiv oder sonst was wirkt. Aber die Vorstellung, man könne geschützt werden vor solchen Taten oder Grenzkontrollen zwischen der Schweiz und Deutschland könnten irgendetwas verhindern in dieser Hinsicht, das halte ich für unzulässig und naiv. Also wer das glaubt, der glaubt auch, dass es schlechtes Wetter nicht gibt. Es ist unvermeidlich, dass es schreckliche Taten gibt, die für die Betroffenen ganz, ganz furchtbar sind. Aber man kann keinen umfassenden Schutz vor allem aufbauen. Und ich wäre dankbar, der Bundesinnenminister würde Abstand davon nehmen, diesen Eindruck zu erwecken.
Der menschliche Impuls nach der Suche nach Schutz, der ist aber natürlich klar uns allen gegeben. Jetzt haben Sie gerade
den. Ja, auch. Ja. Also finde ich, wie gesagt, auch ich werde mich ein bisschen genauer umgucken auf Bahnsteigen. Das finde ich absolut legitim. Aber es nützt doch niemanden, wenn man so tut, als seien Schuldzuweisungen in einem solchen Fall einfach, als ließen sie sich möglicherweise gar, das waren die unerfreulicheren Bemerkungen, durch kulturelle Unterschiede zwischen Deutschen und anderen Leuten erklären. Es hat damit gar nichts zu tun. Wahrscheinlich, nochmal, ich weiß es auch nicht sicher, aber vieles spricht inzwischen dafür, dass es sich bei dem Täter um jemanden mit einer psychischen Erkrankung handelt.
Jetzt haben Sie gerade den.
So was passiert.
Jetzt haben Sie gerade den Innenminister schon erwähnt, Horst Seehofer. Der Publizist Gabor Steingart, der war bei uns hier Mitte der Woche und er hat Folgendes über diese Pressekonferenz gesagt, die Seehofer da gegeben hat, nach dem mutmaßlichen Mord.
Es war klug, empathisch und natürlich steckt dahinter, wenn ein Minister seinen Urlaub unterbricht, auch eine Strategie. Kommunikativ war es richtig. Es hatte sich einiges aufgestaut in der Bevölkerung. Dieser Mordfall ist über die Einzeltat hinaus politisiert worden. Auf jeden Fall. Und wir erleben immer noch die Politisierung, also die Vergrößerung und auch Vergröberung. Und da muss ein regierender Innenminister Flagge zeigen.
Das sehen Sie aber völlig anders tatsächlich, auch dass da eine gewisse Symbolik notwendig ist?
Das sehe ich in der Tat anders. Also ich habe nichts dagegen, dass er seinen Urlaub abgebrochen hat, obwohl mir auch das zu symbolisch war. Also ich meine, es ist ja in der Tat so, dass leider es in Deutschland jeden Tag auch zu anderen Gewalttaten kommt, über die sehr viel weniger berichtet wird. Jetzt wollen wir uns auch nicht naiver geben, als wir sind.
Aber die sind nicht so extrem wie diese.
Also ich habe da in den letzten Tagen, und auch da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, einige sehr extreme gelesen. Es ist schon so, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit sich da auch etwas aufstaut in Teilen der Bevölkerung. Nur ich finde eben, die Aufgabe eines Ministers in einer solchen Situation ist, deeskalierend zu wirken, nicht den Eindruck zu erwecken, alte politische Ziele auf Kosten dieser Situation durchsetzen zu wollen, also zu sagen, mehr Polizei. Nein, in diesem, man kann sagen, mehr Polizei ist gut oder schlecht, aber in dieser spezifischen Situation hätte Polizei gar nichts gebracht. Und auch mehr Videokameras hätten nichts gebracht. Wie gesagt, vor bestimmten Dingen kann man sich nicht umfassend schützen. Und ich fand ihn eskalierend, nicht deeskalierend. Und das nehme ich übel.
Bettina Gauss ist nach wie vor bei uns, die politische Korrespondentin der Taz. Und Frau Gauss, diese Woche war auch eine Woche, in der es viel Diskussionen gegeben hat um Mischwesen. Also Wesen, in denen tierische DNA vorhanden ist, aber auch menschliche DNA. Tatsächlich soll es jetzt in Japan Wissenschaftlern zukünftig erlaubt sein, lebensfähige Mischwesen aus menschlichen Zellen und Tieren zu erschaffen. Unser Wissenschaftsredakteur Martin Meyer, der erklärt mal, worum es in diesem konkreten Fall geht.
Konkret planen die Biologen, sogenannte iPS-Zellen in die Embryos von Schweinen zu schleusen. Diese Zellen sollen sich dort zu menschlichen Bauchspeicheldrüsen entwickeln. Ob das tatsächlich funktioniert, ist aber offen. Das japanische Team ist mit ähnlichen Versuchen bereits gescheitert. Die menschlichen Zellen haben das Verfahren nicht überlebt.
Wie haben Sie diese Diskussion beobachtet, Frau Gauss? Weil beim Mischwesen taucht einem natürlich sofort, wenn man mal ein bisschen auch in die Kultur hineinschaut, zum Beispiel so halb Mensch, halb Pferd auf. Und darum geht es ja gar nicht. Es geht ja hier um Grundlagenforschung, um eventuell das Züchten von Organen zu erleichtern.
Also ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich spontan abwehrend reagiert habe. Mhm. Und auch, also selbst wenn ich jetzt nicht gedacht hätte an Zentauren oder an andere Figuren der Mythologie, gedacht habe, naja, das Problem ist ja, wenn man eine Tür aufstößt, die kriegt man ja nie wieder zu. Und das ist dann der Einstieg in ganz furchtbare Forschung und furchtbare Ergebnisse. Ich glaube inzwischen, dass diese Reaktion von mir etwas hysterisch war, seit ich mich auch für diese Sendung einfach eingelesen habe ins Thema. Also es geht ja in der Tat darum, nicht Embryonalzellen, sondern andere Stammzellen einzupflanzen, wobei ganz eindeutig ausgeschlossen sein soll, dass die Tiere, die Organe, die dem Menschen verpflanzt werden können, dass die in dem heranwachsen, dass die auch kognitive Fähigkeiten bekommen die dem Menschen, das wäre in der Tat ganz grauenvoll, weil dann wäre es ein Zwitterwesen. Aber Forscher haben ja in den letzten Tagen auch darauf hingewiesen, dass es ja auch jetzt schon so ist, dass bestimmte Organe von Schweinen unter bestimmten Umständen Menschen eingepflanzt werden können. Da reden wir dann auch nicht davon, dass diese Menschen Zwitterwesen oder Chimären seien, sondern da hat dieses geholfen. Die Frage des Tierschutzes, die ganz bestimmt eine Rolle spielt. Aber die ist natürlich eine ethische Frage, die schon seit vielen, vielen Jahren jeder für sich letztlich entscheiden muss. Ich bin der Meinung, angesichts der Knappheit an Organen, die für Spenden zur Verfügung stehen, ich glaube, wenn ich dringend eine Bauchspeicheldrüse bräuchte, wäre es mir ganz recht, wenn die Wissenschaft einen Weg gefunden hätte, dass die dann auch zur Verfügung steht. Und ich fand schon auch interessant und überraschend, dass auch der Ethikrat beispielsweise oder der Vorsitzende des Ethikrats sich ganz klar positioniert hat und gesagt hat, das ist nicht die Horrorvorstellung, die bei uns allen automatisch hochkocht. Aber auch ich habe spontan mit Abwehr reagiert und gedacht, nee, diese das Büchse der Pandora sein. Nicht öffnen.
Ja, das ist interessant. Der Ethikratsvorsitzende, da dachte ich auch, ich habe ein Interview mit ihm gelesen und ich dachte, jetzt kommt sozusagen die großen Argumente, von denen man glaubt, man hat sie ja schon oft gehört. Und dann war es aber eben doch eine Diskussion über Grundlagenforschung und über das, was möglich ist. Sie haben jetzt gerade die Organe von Schweinen angesprochen. Es geht ja da zum Beispiel auch um das Beispiel, ob man Herzklappen da das helfen kann. Ja. Dann ein anderes Beispiel war noch das Insulin für Diabetiker.
Richtig, genau.
Auch das ist ein Beispiel. Wir tun uns da dann anscheinend auch sehr leicht mit unserer Empörung. Aber es klingt eben auch, und da sind wir es dann natürlich klingt, wieder...
Also ich finde es schon auch vernünftig, dass man zunächst mal abwehrend reagiert. So wie sich Wissenschaft entwickelt, ist es ja ein ethisches Gebot, ein prinzipielles ethisches Gebot, zu sagen, Wissenschaft darf nicht alles tun, was Wissenschaft kann. Aber ich finde es eben auch nützlich, wenn man sich selber dabei ertappt hat, dass man spontan und schnell und völlig kenntnislos sich eine Meinung gebildet hat. Und dann liest man sich ein und denkt, naja... Das ist hier kein Horrorfilm und kein Zukunfts-Science-Fiction-Ding, sondern das geht wirklich um sehr spezifische Fragen, einer sehr spezifischen Grundlagenforschung. Und man kann ja von seiner ersten Reaktion durch das Erwerben von Kenntnissen auch mal runterkommen. Finde ich nützlich.
Ein Plädoyer für die Lernfähigkeit. Unsere Stunde ist gleich vorbei. Ich wollte Sie eigentlich fragen, ob Sie jetzt ein schönes Wochenende vor sich haben. Können Sie ja auch bestimmt haben. Aber Sie sind morgen tatsächlich auch noch im Presseclub. Mhm. Fernsehen bei der ARD, worum wird es da gehen?
Straße von Hormus.
Gut.
Und den Konflikt darum und darauf freue ich mich.
Insofern, da haben wir heute uns schon mal ein bisschen argumentativ drauf vorbereitet.
Genau.
Danke, dass Sie bei uns waren.